Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ich liebe das Lied, was wir gerade eben gesungen haben, weil es deutlich macht, dass noch eine Menge Zeit da ist, vermeintlich eine Menge Zeit ist, einiges gerade zu ziehen im Leben. Noch haben wir die Möglichkeit, aber ich fand den Punkt so schön, wo es dann hieß, wenn du es aber erkennst, dann mach es jetzt und warte nicht noch. Dann wissen wir nicht wirklich, ob noch Zeit da ist. Noch gibt es die Möglichkeit, aber wir haben gerade gehört, dass Philomena heute nicht hier ist, weil ihr Bruder unerwartet gestorben ist. Er ist einfach so in der Stadt zusammengebrochen, aus dem Nichts heraus und war nicht mehr da. Er hat die Zeit jetzt nicht mehr, was immer vorher gelaufen ist. Aber was will ich heute mit euch besprechen? Ich habe schon seit einigen Wochen und Monaten dieses Thema auf dem Herzen. Und zwar, müsst ihr gleich eingeblendet sein. Den hast du nicht aufgenommen. Dann muss ich es so machen. Dann öffne den Spannungsbogen. Die Predigt heißt, oder die Predigtreihe besser gesagt, die Gemeinde Jesu braucht wahre Jünger. Wie kommt man auf so ein Thema? Wahre Jünger und die Gemeinde Jesu. Ich möchte euch kurz erzählen, was mich schon seit Monaten bewegt und ich habe mir gedacht, das wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, das hier auch anzusprechen. Wenn man sich die Gesellschaft in Deutschland anschaut, was so in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Und wenn man auch schaut, in welche Richtung das Ganze geht, kann man, glaube ich, oder muss man nicht ein Prophet sein, um zu wissen, dass das Ganze in die falsche Richtung geht gerade. Ich werde nachher ein paar Auswertungen von so Studienergebnissen zeigen, die nicht ich geschrieben habe, sondern die jetzt wirklich neutral formuliert worden sind, wo deutliche Hinweise kommen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und wenn wir die Bibel lesen, wissen wir ja auch, dass wir in der Zeit leben, wo es nicht wirklich besser werden wird gesellschaftlich, sondern eher die Richtung vorprogrammiert ist, und zwar eine Richtung, die nicht gut ist. Aber gerade in so einer Situation, in der wir gerade stecken, ist es wichtig, dass es einen Punkt gibt, einen Polarstern gibt, einen Gegenpol gibt, eine wirkliche Alternative gibt, wo die Menschen sehen, da gibt es noch einen anderen Weg. Und wenn man die Bibel richtig versteht, dann ist dieser Gegenpol eigentlich die Gemeinde Christi. Jesus möchte, dass wir als Gemeinde als so eine Alternative dastehen, wo man sehen kann, da gibt es jemand, der eine Richtung kennt, da gibt es jemand, der Hoffnung versprüht, da gibt es jemand, der Orientierung gibt im Leben und der auch ethische und moralische Vorstellungen definiert. Sachen, die wir heute hier in dieser Gesellschaft immer weniger sehen. Die Gemeinde Jesu soll laut der Bibel diese wahre Alternative sein. Sie soll Licht und Salz in dieser Welt sein. Das lesen wir unter anderem im 2. Petrusbrief oder auch in Matthäus. Die Gemeinde Jesu soll in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein. Das ist der Anspruch. Und Teil 1 dieser Predigtreihe geht es wirklich um das Thema Anspruch und Wirklichkeit. Passt das zusammen? Ganz konkret, war die Gemeinde Jesu jemals Licht und Salz dieser Erde? War sie wirklich eine Alternative für Menschen, die verwirrt sind und nicht wissen, wo sie lang müssen? Und wenn sie es war, ist sie das heute immer noch im Jahre 2024? Sind wir heute, wenn ich wir meine, meine ich nicht nur uns hier in Eben, sondern ich meine es grundsätzlich die christliche Bewegung, sehen wir wirklich heute noch eine wahre Alternative? Oder sind wir in der Realität nur ein Spiegelbild der Gesellschaft? Diese Predigtreihe soll dazu dienen, dass wir das als Weckruf verstehen. Für uns alle, die sich Christen nennen. Sie soll uns zur Selbstreflexion führen, idealerweise. Und wenn wir feststellen sollten, dass das eine oder andere nicht ganz in Ordnung ist, dann sollten wir unsere notwendige Verhaltensänderung herbeiführen. Denn wir haben vorhin gehört, wie lange wir dafür Zeit haben, das weiß keiner. Aber wenn wir was erkannt haben, das haben wir gerade eben gesungen, dann ist es ganz wichtig, dass wir das Erkannte auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Bevor wir über die Gemeindesituation sprechen, würde ich gerne mit euch mal meine Einschätzung bezüglich der jetzigen Gesellschaftssituation besprechen. Und ich möchte einen Schritt zurückgehen, nicht ganz so lange, nur 80 Jahre ungefähr. Ich möchte gerne mit euch erleben und uns anschauen, was vor 80 Jahren in Deutschland los war. Und dann will ich im zweiten Schritt gucken, wo stehen wir heute? 80 Jahre später? Und wo geht die Reise hin? Gesellschaftlich. Und dann kommt der Schwenk zur Gemeinde, zu der Alternative. Das ist das, was ich mit euch heute kurz vorhabe, im ersten Teil zu besprechen. Schauen wir uns mal an, wie es hier in Deutschland vor 80 Jahren aussah. Vor 80 Jahren, wird jeder wissen von euch, im Schnitt 1945 gab es das Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt müsste gleich das erste Bild kommen, wenn das funktioniert. Es funktioniert. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war Deutschland eine Ruinenlandschaft. Das seht ihr hier im ersten Bild. So sah Berlin aus 1945. Das zweite Bild zeigt euch, wie es in Köln aussah. Ich möchte euch nicht alle Städte aufzeigen, aber man kann schon sagen, dass viele Großstädte Deutschlands in Schutt und Asche lagen. In Tausenden von Familien, das sehen wir jetzt hier im dritten Bild, veränderten sich die Geschlechterrollen. Viele Männer waren durch Kriegsverletzungen nicht mehr in der Lage, ihren Job zu machen. Viele Veteranen waren körperlich und psychisch am Ende und waren daher nur bedingt arbeitsfähig. Und daher mussten die Frauen zum Teil ihre Rolle übernehmen. Weil viele Männer gefallen waren und in der Kriegsgefangenschaft waren, viele waren ja noch nicht wieder zurück nach Deutschland gekehrt, machten sich die überlebenden Frauen daran, die Trümmer des Krieges wegzuräumen. Ihr seht hier im nächsten Bild die sogenannten Trümmerfrauen, deswegen, weil sie die Trümmer wegmachen mussten. Das sind Frauen, die versucht haben, den Wiederaufbau langsam voranschreiten zu lassen. Bild 5, hier sehen wir, welche Werkzeuge sie zur Verfügung hatten. Kann man das erkennen? Das waren bloße Händen, wenig Werkzeuge und damit musste der Schutthaufen der zerstörten Städte Stein für Stein weggeräumt werden. Da war ein Stahlträger, jeder, der weiß, was so ein Stahlträger wiegt, wir haben hier eins mal eingebaut, das ist schon nicht ohne. Und wenn du das als Frau machen musst, die auch körperlich natürlich eine andere Konstitution hat, ist es nicht einfach. Mauerreste wurden, Balken wurden aus den Ruinen getragen. In kleinen Eimern ruchen sie Schutt von der Hand zu Hand und ziehen die schwer beladenen Wagen dann in die notwendige Stelle. Weiter, es gab etwa, Bild 6, 500.000 Kriegswaisen. Also Kinder, die keine Eltern mehr hatten, die den Krieg überlebt hatten. Man kann sagen, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges, also in der sogenannten Stunde Null, Deutschland fast vollkommen zerstört war. Es fehlte an Nahrung, es fehlte an Kleidung. Das Überlebensnotwendige war nur über den Schwarzmarkt zu beschaffen. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit, würde man sagen. Einige von uns also, haben das auch miterlebt. Also mein Vater, weiß ich, der ist 1935 geboren, der hat das miterlebt. Nicht in Deutschland, aber in Italien. Und einige von uns haben es auch noch, ich jetzt nicht mehr, ich bin danach geboren, deutlich später, aber ich weiß, dass ich Menschen kenne, die das mir immer noch erzählen, wie das damals war. Also was will ich damit sagen? Wir haben vor 80 Jahren einen Punkt gehabt, das hieß nicht umsonst die sogenannte Stunde Null, weil man von da aus wieder vorwärts gehen wollte. Man war am Boden. Deutschland war am Boden. Sich endlich mal satt essen und eine Wohnung haben, so lauten damals die Wünsche nach der Nachkriegszeit. Nicht ein Luxusurlaub, nicht irgendwie ein tolles Auto, einfach mal was zu essen bekommen und einfach mal eine Wohnung haben. Das wäre so das Maximale gewesen, was man sich gewünscht hat. Die Leute wollten wieder die Normalität. Sie wollten nach dem Krieg, nach der Zeit dieser wirtschaftlichen, politischen Ungewissheit wieder einfach nur einen Plan haben und Ruhe. Unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer und Carlo Schmitt ringen die Politiker damals um die Fixierung der grundlegenden Prinzipien für diesen neuen Staat. Sie hatten Jahre erlebt, die jetzt nicht gut waren. Es ging darum, wenn wir einen Neustart wagen wollen, unter welchen Prinzipien wollen wir uns dann auch letztendlich einordnen? Und am 8. Mai 1949 wurde schließlich das Grundgesetz verabschiedet, die Verfassung sozusagen, und sie tritt am 23. Mai 1949 in Kraft. Somit war Deutschland wieder gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland wurde damit gegründet. Und wir feiern übrigens dieses Jahr, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, 75 Jahre Grundgesetz Deutschland. Ihr seht ja auf dem nächsten Bild Konrad Adenauer, wie er das unterschreibt. Was ich an diesem Grundgesetz so wichtig finde, was, glaube ich, heute fast keiner mehr weiß, als die Menschen damals, die verantwortlichen Männer sich damals überlegt haben, wie wollen wir zukünftig ab heute nach vorne gerichtet miteinander umgehen, leben, nach welchen Leitlinien wollen wir uns hier versammeln und wollen hier arbeiten und wollen das Land wieder aufbauen. Da stand in der Präambel, also im Vorwort des Grundgesetzes, ganz bewusst dieser folgende Satz. Der Vorwort heißt, bevor die Gesetze kamen, gab es eine Einleitung, in welchem Sinne, unter welchem Kontext das zu verstehen war. Und da stand drin, im Bewusstsein, nicht es stand, es steht immer noch drin, das wissen nur die Leute nicht mehr, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Die Geschichte hatte gezeigt, dass staatliches Recht und Gesetz inhaltlich massives moralisches Unrecht sein kann. Deshalb stehen Volk und Staat unter der letzten Verantwortung vor Gott. Dem haben 1949 auch humanistisch gesonnte Abgeordnete zugestimmt und im Sinne einer übergeordneten, überstaatlichen Moral. Das waren die Wertvorstellungen der damaligen Zeit. Deutschland hat, als es am Boden lag, für sich erkannt, dass sie einen Neuanfang benötigen. Nicht nur, um die Häuser wieder aufzubauen, sondern auch moralisch einen Neuanfang, wertvorstellungsmäßig einen Neuanfang. Und so hat man sich entschieden, einen übergeordneten, überstaatlichen Ethik- und Moralkontext zu kreieren. Und das ist das deutsche Grundgesetz. Und das ist erst 75 Jahre her. Also nicht jetzt 10.000 Jahre her, 75. Die 1950er Jahre, machen wir einen kleinen Sprung, gehen dann in die Geschichte der Bundesrepublik ein als das Jahrzehnt vom Wirtschaftswunder. Ich weiß nicht, wen das was sagt, hier sind ja viele junge Menschen, in der Schule habt ihr das bestimmt gehabt. Nachdem alles am Boden lag, 10 Jahre später eine ganz andere Welt. Deutschland wird in Verbindung gebracht mit dem Wirtschaftswunder. Die Weichen hat menschlich betrachtet Ludwig Erhard gestellt. Wer war das? Das war ein Vordenker der Währungsreform und der erste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn ihr das seht, da gibt es ein Buch, da steht drauf, Wohlstand für alle. Das war die Devise. Soziale Marktwirtschaft heißt die neue Wirtschaftsordnung, die wir heute übrigens auch noch haben. Und das Motto Wohlstand für alle bedeutete damals, jeder, der was leistet, soll sie auch etwas leisten können. Wenn, dann. Jeder, der was leistet, soll sie auch etwas leisten können. Das war das Motto der damaligen Zeit. Und unser VW-Käfer, der hier in Wolfsburg gebaut wurde, wurde zum Beispiel als ein Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder. Wir sehen hier auf dem nächsten Bild das millionste Exemplar. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, es war vergoldet, was 1955 aus dem Werk Wolfsburg vom Band lief. Die Marke Made in Germany entstand und wurde zum Inbegriff von Qualitätsarbeit. Wohlstand für alle ist möglich, wenn jeder etwas leistet. Wie waren denn damals zum Beispiel die Arbeitsbedingungen? Unter welchen deutschen Tugenden waren in Europa vor allem bekannt die Deutschen? Wir wissen, dass Deutschland, das kann ich gleich zeigen, sich nach der Kriegszeit deutlich besser entwickelt hat als andere Länder in Europa, obwohl Deutschland am Boden lag. Alle anderen Länder waren nicht so niedergeschlagen wie Deutschland und trotzdem haben sie es hinbekommen. Das heißt, müssen die ja irgendwas anders gemacht haben. Und hier sehen wir zum Beispiel das Chart, was jetzt kommt, dass ab 1946, Deutschland ist der schwarze Balken, der schwarze Graph, es stetig bergauf ging. Und darunter ist England, Frankreich und Italien, die nicht so beschädigt wurden wie Deutschland damals. Und trotzdem hat es Deutschland geschafft, und ich sage gleich, wie sie es geschafft haben, sich deutlich besser zu entwickeln. Von 0 auf 100 sozusagen. Man muss sich das so vorstellen, als wenn man einen Marathonlauf hat. Der sind ja bekanntlich 42 Kilometer. Und jetzt gibt es einen Läufer, der muss 50 laufen. Der läuft 8 Kilometer mehr und wird trotzdem Erster. So ist das zu sehen mit Deutschland. Die waren weit hinten, haben es aber trotzdem geschafft, durch ihre Arbeitsmoral und durch ihre Tugenden das hinzubekommen. Mal nur so zum Vergleich. Damals hat jeder Mensch, der arbeitstätig war, an 6 Tagen 8 Stunden gearbeitet. Von montags bis einschließlich Samstag 8 Stunden. Das war die normale Arbeitszeit. Erst 50 Jahre später, 1968, wurde die Samstagsarbeit abgeschafft. Also auch jetzt auch nicht so lange her, ne? Da war ich zwar noch nicht geboren, aber ich musste samstags noch zur Schule. Weiß nicht, wer von euch noch samstags zur Schule musste? Das war nämlich in Deutschland auch noch üblich. Nämlich bis 1990 war Samstagsunterricht ganz normal. Also wenn man so will, dann stelle ich nur mal diesen Punkt vor. Jeden Tag von Montag bis Samstag 8 Stunden arbeiten. Als Standard. Keine Überstunde, das ist einfach nur Standard. Es war aber nicht nur die geleistete quantitative Arbeit, die zu diesem Wirtschaftswunder führte, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Menschen vor 80 Jahren miteinander umgegangen sind. Man spricht hierbei auch oft von den preußischen deutschen Tugenden, die letztendlich der Maßstab waren für ihr Handeln. Als preußische Tugenden werden die von den Wertvorstellungen des Pietismus und der Aufklärung geprägten Tugenden bezeichnet, die seit Friedrich Wilhelm I., also im 18. Jahrhundert, vom preußischen Staat propagiert und gefördert wurden. Die preußischen Tugenden sind weder in ihrer Anzahl noch in ihrer Qualität festgelegt und bilden deswegen auch keinen Kanon. Aber, was wichtig ist, die preußischen Tugenden oder die deutschen Tugenden basieren alle auf christliche Tugenden. Sie basieren alle auf das Neue Testament. Sie basieren alle auf Paulus und daraus abgeleitet auf seine Wertvorstellung, wie eine christliche Lebensführung sein sollte. Ich möchte hier nur einige davon nennen, die ihr übrigens in Wikipedia nachlesen könnt. So eine Tugend war zum Beispiel Bescheidenheit, Selbstdisziplin, Ehrlichkeit, Fleiß, Gerechtigkeitssinn, Gewissenhaftigkeit, ganz wichtig, Gottesfurcht, Opferbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Verlässlichkeit. Das waren Eigenschaften, die damals unsere Eltern und deren Eltern für ganz normal und selbstverständlich innehatten. Und diese Eigenschaften, gepaart mit harter Arbeit, gepaart mit Gottesfurcht, haben dazu beigetragen, dass Deutschland von Punkt 0, eigentlich minus 5, es schafft, innerhalb von kürzester Zeit, nicht mehr 10 Jahre, 15 Jahre später, sich zur Wirtschaftsmacht in Europa zu entwickeln. Harte Arbeit, die richtigen Werte und Moralvorstellungen, die auf christlichem Glauben basieren, auf die Bibel basieren, und Gottesfurcht, die übrigens auch in der Präambel, wir haben es vorhin gehört, der Verfassung immer noch drinsteht. Liebe Geschwister, wie sieht das heute, 80 Jahre später aus? Es sind nur 80 Jahre vergangen, also nicht mal eine ganze Generation. Und hier möchte ich jetzt nicht meine Meinung euch kundtun, sondern einfach mal die Meinung von unabhängigen wirtschaftlichen Experten, die Deutschland einfach mal so bewerten mit den ganz normalen klassischen KPIs, die es so gibt. Und da gibt es zum Beispiel die Wirtschaftszeitung Cicero, die die Überschrift mal hatte, Arbeitsmoral im Sinkflug. Deutschland, das Land der Selbstverwirklicher und Faulenzer. Die Arbeitsmotivation nimmt bei vielen Deutschen in den letzten Jahren dramatisch ab. Im September 2022 fand eine HDI-Studie, das ist das nächste Bild, das zeigt jetzt nur ein paar Männchen, die jetzt arbeiten, aber es ist halt eine Studie, die sich über Beschäftigte informiert und fragt, wieso die Arbeitswünsche der Leute ist. In dieser repräsentativen Studie, die im Juni und Juli 2022 durchgeführt wurde, ergab folgende logische Konsequenz. Jeder zweite Vollzeitbeschäftigte, also 50% der Menschen, die hier in Deutschland arbeiten, würden gerne in Teilzeit arbeiten. Der Wunsch nach weniger Arbeit ist am stärksten bei den Arbeitnehmern, die unter 40 Jahren alt sind. Zudem würden gerne 75% aller Befragten die Einführung einer 4-Tage-Woche begrüßen. Also nicht 6-Tage-Woche, sondern eine 4-Tage-Woche. Und wären sogar bereit, weniger Geld dafür zu verdienen. Besonders alarmierend für die Forscher war die Zahl von 56% der Befragten, die ganz mit dem beruflichen Arbeiten aufhören würden, wenn sie es finanziell sich leisten könnten. Stichwort Bürgergeld zum Beispiel, ne? Warum arbeiten, wenn es auch ohne geht? Immer schwieriger, geeignete Kandidaten zu finden, war die zweite Überschrift. Der Wunsch, weniger, anders und selbstbestimmter zu arbeiten, ist bei jungen Arbeitnehmern stärker ausgeprägt als bei älteren. So antworteten befragte Mitzwanziger in einem Gespräch, über das Anne Klaus im Spiegel 22 berichtete, auf die Frage, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Das ist so eine Frage, die man immer so stellt, auch wenn man Bewerbungsgespräche führt. Das mache ich dann ziemlich oft. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Und da ist wohl die Antwort gewesen, egal wo, Hauptsache in Teilzeit. Wenn ich so ein Gespräch und so eine Antwort kriegen würde, wäre der Kandidat raus. Ne? Aber wenn man natürlich 10 fragt und das dann 6 Mal hört, und da war es vom Grundsatz egal, welche Altersgruppe das ist. Ne? Also 56% sagen, wo sehen Sie sich in 10 Jahren, ist es egal wo, Hauptsache ich darf in Teilzeit arbeiten. Insofern greifen Analysen zu kurz, die die veränderte Arbeitsmotivation und Auswirkungen auf die Produktivität der Deutschen nur auf die Generation Y oder Z beschränkt. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Generation Y sind die, die zwischen 1980 und 94 geboren sind, und die Z-Generation sind die, die zwischen 95 und 2010 geboren sind. Es sind nicht nur diese beiden Generationen, das gilt über alle. Wo bin ich in 10 Jahren? Egal wo, Hauptsache in Teilzeit. Alltagsbeobachtungen bestätigen diese empirischen Daten. So berichten zum Beispiel die Handwerksunternehmen, dass es sehr schwer ist, Mitarbeiter zu finden, die Samstag arbeiten wollen. Wir kennen das auch in der Gastronomie. Wir kennen Betriebe, die könnten ohne Ende dienen, aber sie haben keinen, der bedienen will. Und deswegen müssen sie dann logischerweise auch die Zeiten reduzieren. Aber nicht nur quantitativ verliert die Arbeit an Bedeutung, auch qualitativ ist ein berufliches Engagement rückläufig, auch bei Hochqualifizierten. So berichtet zum Beispiel das Deutsche Ärzteblatt schon 2017, wie schwer es ist, in Kliniken frei werdende Chefarztstellen zu besetzen. Wer wollte nicht schon mal Chefarzt sein? Das war früher mal interessant, mittlerweile wohl nicht mehr. Warum nicht mehr? Weil die Scheu vor der größeren Verantwortung und die höhere Präsenzpflicht neben dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu groß ist. Man möchte keine Verantwortung mehr und man möchte vor allem nicht den Zwang haben, auch da sein zu müssen, weil als Chef musst du da sein. Wenn was schief läuft, muss ja einer ansprechbar sein. Das sind die 3 Gründe, warum es sogar schwerfällt, Chefarztposten zu besetzen. Früher ein Job, den man gern gemacht hatte, wo man gern hinarbeiten wollte, heute braucht man das nicht mehr. Im Bildungsbereich ist dieses Phänomen schon viel länger bekannt. Es ist so schwierig, in Gymnasien, Real- und Grundschulen Direktoren zu finden, Schulleiter zu finden. Die kriegen kaum mehr Geld, haben aber deutlich mehr Stress. Es gibt einfach keine Bewerber für diese Stellen mehr. Keiner möchte gerne Verantwortung übernehmen. Und der aktuelle Trend des Quiet Quitting, damit ist gemeint die innere Kündigung, geht noch viel weiter. Es ist sehr schwer, Menschen zu finden, die Überstunden machen wollen, Menschen zu finden, die auch bereit sind, in ihrer Freizeit vielleicht mal was zu tun oder generell nur das zu tun, für was man auch bezahlt wird. Es ist so schwer, den Leuten klarzumachen, du bekommst doch jeden Monat Geld. Und dafür gibt es doch eine Gegenleistung eigentlich. Das Geld nehmen wir alle mal gern an, aber diese Gegenleistung, da muss man die Leute manchmal zu treiben, dass sie das tun. In anderen aufstrebenden Volkswirtschaften jedenfalls herrscht eine andere Mentalität und eine andere Einstellung zur Arbeit. Anders als dort scheint es in Deutschland nur noch darum zu gehen, das Erreichte zu verteidigen und den Wohlstand zu erhalten, allerdings ohne noch was dafür zu tun. Mit anderen Worten, wir verlangen uns nichts mehr ab. Mit anderen Worten, wir leben von dem Erreichten unserer Eltern. Und das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Vor 80 Jahren haben unsere Eltern alles aufgebaut, wie habe ich vorhin schon gesagt, und wir leben heute noch von dem, was sie damals gemacht haben. Die Deutschen sind bequem geworden, eine andere Überschrift. Deutschland hat keinen Ehrgeiz mehr, schreibt Ulrich Fichtner 2021 in einem bemerkenswerten Aufsatz im Spiegel. Heinrich Weiß, Ex-Präsident des BDI, beklagt, wir sind ein Land, das erntet, aber nicht mehr sät. Friederike Haupt sagt in der FAZ, die Deutschen sind bequem geworden. Das hat mit ihrem Wohlstand zu tun. Und auch wenn es absurd klingt, kann man sich über die neuesten Ergebnisse, die auch im Freizeitmonitor 22 durch die Stiftung von Zukunftsfragen erhoben wurden, auch nur den Kopf schütteln. Da heißt es zum Beispiel, dass mehr als ein Drittel der Befragten, also über 30% von uns, wir gehören ja dazu, sich durch die eigene Lebensplanung gestresst fühlt. Noch mehr als die Hälfte leidet unter dem Stress durch Zeitmangel für sich und andere. Und damit ist der Abstieg Deutschlands als Volkswirtschaft, aber auch als Gesellschaft programmiert. Und der Abstieg ist leider selbst verschuldet. Man muss sich ja eingestehen, dass hier eine Zeitbombe tickt, die den Wohlstand in Deutschland substanziell gefährdet. Das eine der nüchternen Analysen eines Wirtschaftsmagazins. Dann gibt es eine zweite Studie, die geht in die gleiche Richtung. Ich will jetzt nicht alles damit langweilen. Mir geht es nur darum, dass ihr versteht, wie hier die Welt von außen betrachtet wird in Deutschland. Nicht von irgendwo anders. Wir reden hier über Deutschland. Und da gab es einen Gallup-Bericht, das ist von 2024, also ganz, ganz frisch. Da geht es auch um Arbeitnehmer, die befragt wurden, knapp 130.000 aus 145 Ländern und davon 38 in Europa. Und in diesem Vergleich landet Deutschland auf Platz 20 von 38. Bitte mal das nächste Chart. Dort heißt es, was man uns lesen kann, nur noch 45% der Deutschen sind zufrieden und blicken zuversichtlich in die Zukunft. 8% weniger als im letzten Jahr. Wenn das jedes Jahr so weitergeht, dann haben wir kaum noch zufrieden. Wenn ihr seht, oben im grünen Bereich seht ihr die, die noch am zufriedensten sind. Das sind die nordeuropäischen Länder. Es gibt auch welche, die sind noch schlechter zufrieden als wir. Das sind mehr die Ostländer. Aber Europa liegen wir in Deutschland mit 45 mit im untersten Bereich. Und wenn man jetzt sagt, woran liegt es, dann sagen halt fast 40% der Arbeitnehmer in Deutschland, dass sie sich innerlich ausgebrannt fühlen. Vor Corona waren es noch 26, jetzt sind es fast 40. Und dass die Work-Life-Balance, also die Belastung zwischen Arbeit und Freizeit, nicht mehr im Einklang ist. Jetzt überleg mal, wie wir heute arbeiten und wie es vor 80 Jahren war. Ihr habt ja die Fotos gesehen, ne? Und jetzt gibt es ja die Hoffnung, die Jugend, ne? Unsere Jugend, die wird das schon richten. Das ist so das, was man immer so für sich hofft, wenn ich so meine beiden Kinder denke. Kennt ihr die Sparkassenwerbung, wo da so ein Baby sagt, wo der Papa sagt, mein Kind, meine Rente, meine Zukunft, dann kommt die Reaktion des Babys, die kennt ihr nicht, ich kenne sie. Passt mit der Studie ganz gut zusammen, die ich jetzt hier gleich sage, weil unsere Jugend, da gibt es eine Studie von 2024, sagt, wir wollen Verantwortung übernehmen. Aber, und jetzt kommt das Aber, unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen sind nicht wirklich gut. Die Voraussetzungen gehen in die Richtung, die ich vorhin gesagt habe, dass man will mehr Freizeit, mehr Möglichkeiten zu leben, ohne wirklich arbeiten zu müssen. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie sich die Jugend belastet fühlt, das ist das nächste Chart jetzt, kann man das erkennen? Die psychische Belastung, da war die Frage, erlebst du aktuell psychische Belastung? Da werden unsere Jugendlichen jetzt gefragt. Und da wird gesagt, als erster Punkt wird gesehen Stress. 51 sagen, Stress ist immens hoch. 36 fühlen sich erschöpft. Selbstzweifel, Antriebslosigkeit, Gereiztheit, Hilflosigkeit. Das sind die Angaben, die dieses Jahr getätigt wurden. Also wenn man jetzt sagt, die Jugend wird es schon richten, dann muss man schon sagen, das sieht nicht wirklich gut aus. Oder anders gefragt, was läuft hier gerade schief? Und Deutschland hat sich innerhalb von 80 Jahren von einem Wirtschaftswunderland in eine bedrohliche Lage hineinmanövriert. Und jetzt ist die Frage, was ist die Analyse, warum ist das so? Ich wollte euch damit jetzt nicht langweilen, aber mir war wichtig, dass ihr versteht, was mich schon lange beschäftigt, was ist hier in unserem Land los? Ich konnte nicht verstehen, warum ich früher, egal zu welcher Uhrzeit, in eine Gastronomie gegangen bin, ich habe immer was zu essen bekommen, wenn ich es bezahlt habe. Und heute kriege ich als Antwort immer nur, ja, würden wir gerne machen, aber wir können uns die Arbeitszeit nicht mehr sparen. Wir haben keine Leute, wir haben kein Personal, keiner, der hier was macht. Das haben wir schon so oft gehört. Und wenn man überlegt, was hier los ist und wenn man auch die Studien sich anschaut, dann stellt man schon fest, dass hier einiges schief geht. Und da gibt es eine Erklärung, für mich die Erklärung, die auch ein katholischer Politikwissenschaftler, Dr. Andreas Pültmann, gesagt hat. Und da heißt seine Überschrift, ohne den christlichen Glauben fällt eine Gesellschaft in die Barbarei zurück. Was meint er damit? Seit Anfang der 70er, sagt er, ist ein Abbau der Werte und Tabugefühls ein schleichendes Abstumpfen des Menschen, eine Deformierung und Brutalisierung der Gefühls- und Denkwelt, ganz besonders bei jungen Leuten unter 30 festzustellen. Für immer weniger junge Menschen gäbe es klare Maßstäbe für Gut und Böse. Dr. Puttmann sieht einen klaren Zusammenhang zwischen christlichem Glauben und abendländischer Werteordnung. Die Decke unserer Zivilisation ist dünn. Der Rückfall in die Barbarei eine latente Gefahr jeder Gesellschaft. Was Europa geworden ist, ist ein jahrhundertlanger Entwicklung unter dem Kreuz vorgegangen. Es wäre geradezu naiv zu meinen, wir könnten uns vom Christentum, dem Fundament unserer Werteordnung, lossagen, ohne dass dies langfristig empfindliche Konsequenzen für das Sozialverhalten und unsere gesellschaftliche und politische Ordnung hätte. Puttmanns Einschätzung wird durch Studien bestätigt. Schon Untersuchungen aus den 80er Jahren haben gezeigt, dass religiös interessierte Jugendliche dem Gemeinwesen aufgeschlossener gegenüberstehen, weitaus weniger selbstsüchtig sind als andere Gleichaltrige. Außerdem haben sie in der Regel ein intaktes Rechtsbewusstsein. Der damalige niedersächsische Justizminister Christian Pfeiffer, er war davor Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen, konnte das seinerzeit auch mit eigenen Studien untermauern. Jugendliche, die in christlichen Jugendgruppen mitarbeiten und dort religiöse Überzeugungen einübten, gerieten seltener auf die schiefe Bahn, stellte Pfeiffer fest. Wir merken also, dass diese 80 Jahre die komplette Veränderung bedeuten. Auch was damit zu tun haben, wie sich die Werte verändert haben. Wir müssen erleben, dass in 80 Jahren sich die Gesellschaft in eine Gesellschaft entwickelt hat, die nicht mehr gerne arbeiten will, die nicht mehr gerne Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen will, die sich hauptsächlich auf sich selbst konzentriert, eine Gesellschaft, die auf Konsum ausgerichtet ist und dadurch auf mehr Egoismus als auf andere. Und als wesentliche Erklärung, die ich persönlich unterschreiben würde sofort, als wesentliche Erklärung, es fehlt einfach der richtige Maßstab. Wie sehe ich die Welt? Was leitet mich? Was macht die Welt lebenswert? Und was ist mein Beitrag vor allem dafür? Wir erleben eine Welt, wo es nur noch darum geht, was bekomme ich und nicht, was gebe ich? Und das Beste ist, dass es die gleichen Menschen sind, die auf der einen Seite nichts geben wollen, aber auf der anderen Seite immer viel mehr verlangen. Die sich darüber aufregen, dass die Gastronomie nicht aufhat, wenn sie gerade Hunger haben. Aber nicht vergessen, aber dabei vergessen, dass sie selbst dazu beigetragen haben, in ihrem Job das Gleiche zu tun. Das war die Einleitung. Worauf will ich jetzt hinaus? Wie sieht es in unseren Gemeinden aus? Das ist die Welt außerhalb von uns. Die große Frage ist jetzt, wie sieht es bei uns aus? Wir haben vorhin gelesen und gehört, dass Gott von uns will, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sein sollen. Dass wir zu dieser Welt zwar gehören, aber nicht inhaltlich dazugehören, sondern dass wir hier sind, aber ein gutes Beispiel sein sollen, wie man es anders machen könnte. Dafür brauchst du aber auch eine Gemeinde, die anders ist. Und die Frage, um die es jetzt geht, wie sind denn unsere Gemeinden? Nicht unsere Gemeinde hier alleine, sondern alle Gemeinden. Wie interpretieren wir uns? Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Und wie sollte es eigentlich sein? Und das ist jetzt der nächste Punkt, worauf ich hinaus möchte. Und darauf baut dann auch der zweite Teil auf. Die Gemeinde Jesu ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wenn man überlegt, dass vor 2000 Jahren unser Herr Jesus Christus gestorben ist, und die damalige Elite war sich bewusst, das Thema ist durch. Der ist tot, da gibt es keine Christen mehr. Das lesen wir zum Beispiel auch in der Paulusrede in der Apostelgeschichte. Die damalige Elite dachte sich, das war es jetzt, da wird nichts mehr kommen. Und doch ist es so, dass nach der Gemeinde, also nach seinem Tod, Gemeinden entstanden sind. Nach seinem Tod und die Auferstehung ist die erste christliche Gemeinde in Jerusalem entstanden. Die erste christliche Gemeinde in Europa ist in Philippi entstanden. Die erste Mischgemeinde, also aus Heiden und Juden, ist dann in Antiochien entstanden. Und wir wissen, dass es noch viele, viele mehr gab, die entstanden sind. Was war das? Wie kann das passieren? Der Herr Jesus war doch tot. Für die meisten war er tot. Er hatte 11 unbedeutende Männer, von denen keiner eine große Gelehrsamkeit hatte, keinen wirklichen Reichtum besaß und auch keinen Einfluss hatte. Er hat 11 unbedeutende Männer einen Missionsauftrag erteilt. den lesen wir zusammen jetzt in Matthäus 28, Vers 19. Er hat diesen 11 unbedeutenden Männern gesagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Welche Chancen hatte denn dieses ganze Unterfangen? Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, menschlich gesehen, gar keine Chance. Wie sollen 11 Menschen, die nichts zu melden haben, so eine Mission erfüllen? Diese 11 und damit Paulus später 12 haben aber diesen Auftrag sehr ernst genommen. Sehr bald nach der Kreuzigung Jesu wurde seine Gemeinde verfolgt. Wir wissen aus der Bibel, dass der Hohe Rat die Apostel umbringen wollte, weil sie von Jesus redeten. Sie hatten jetzt gehofft, das Thema ist durch, er ist doch tot. Aber sie haben nicht aufgehört zu reden. Diese zwölf haben, obwohl sie bedrohlich oder bedroht wurden, haben sie sich nicht davon abhalten lassen, von Jesus zu sprechen. Sie haben ihren Auftrag erfüllt. Diese 12 haben verstanden, dass sie Jesus aus der Gefangenschaft befreit hat, damit sie ihm dienen sollten. Das Ziel war, als er sie aus deren Gefangenschaft, weltlichen Gefangenschaft herausgezogen hat, war das Ziel, dient mir jetzt. Nicht, ich ziehe euch da jetzt raus und lebt euer Leben, wie ihr wollt. Sondern das Ziel war, ich ziehe euch jetzt hier raus, aber ihr lebt jetzt für mich. Das war genauso wie damals, als die Israeliten aus Ägypten befreit wurden. Wer kennt von euch die Stelle in 2. Mose 10, Vers 3, was da gesagt wird von Mose? Ich möchte mit euch gerne mal lesen. Das ist die gleiche Situation. In 2. Mose 10, Vers 3 heißt es nämlich, so ging Mose und Aaron zum Pharao und sprachen zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie lange willst du dich noch weigern, dich von mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Nicht lass mein Volk ziehen, damit sie ihre Lebensträume verwirklichen können, damit sie ihr Leben genießen können, damit sie die Welt erkundschaften können, damit sie nicht arbeiten brauchen, damit sie was weiß ich was alles. Nein, lass sie ziehen, damit sie mir dienen. Jesus war ihr Vorbild. Jesus war der Jüngermacher überhaupt. Heute würde man sagen, der Blueprint. Das Beispiel, wie man jemanden zu einem Jünger macht. Der Auftrag war, mache zu Jünger. Die 11 haben das verstanden und haben sich dementsprechend so aufbereitet. Sie haben verstanden, dass ihr Leben jetzt ausgerichtet war, den Herrn zu dienen. Und warum haben sie das verstanden? Weil ihr Vorbild das auch so gelebt hat. Wir lesen in Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr Vorbild hat sie nicht auf einen Thron setzen lassen und sich bedienen lassen. Ihr Vorbild hat sich nicht, wie er es hätte machen können, als König sich verhandeln lassen. Er hat sich als Diener dargestellt. Er hat ihnen das vorgelebt. Und sie haben ihn nachgemacht. Der Jüngermacher Jesus hat 11 Jünger gemacht. Und die 11 Jünger haben wiederum weiter ihren Auftrag erfüllt. Wir wissen, dass unser Herr Jesus alles Persönliche getan hat, was notwendig war, um den Auftrag seines Vaters auszuführen. Er selbst hat am Kreuz nach getaner Arbeit gesagt, es ist vollbracht. Und auch seine 12 Jünger waren nach der Wiedergeburt bereit, für ihren Auftrag zu sterben. Sie hatten die richtige Einstellung, sie hatten die richtige Arbeitsmotivation und sie hatten erkannt, dass sie das, was wir singen, ernst gemeint wurde. Nämlich, deren Charakterzüge waren Hingabe, Opferbereitschaft und Nachfolge. Und aus diesem Grund war Gott auch bei ihnen. Aus diesem Grund haben diese 12 eine Erfolgsstory geschrieben. Sachen, die ihnen keiner zugetraut hätte damals, ist passiert. Wir leben heute noch und wir reden heute noch darüber. Wir haben in Deutschland auch viele Erweckungen gehabt. Also das war jetzt vor 2000 Jahren. Aber wir haben auch bis zum letzten Jahrhundert noch viele Erweckungen auch in Deutschland erlebt, wo Menschen, ähnlich wie die Aposteln, Hingabe, Opferbereitschaft und Nachfolge praktiziert haben. Es sind Gemeinden entstanden, auch hier. Im Siegerland zum Beispiel, da gibt es noch viele andere, wo man sieht, da ist was passiert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir das Land der Reformatoren sind. im 16. Jahrhundert ist aus Deutschland heraus eine Riesenwelle entstanden, eine geistliche Erweckung, die Martin Luther letztendlich auch mit seinem Leben fast bezahlt hätte, aber er hat es durchgezogen. Und aus Deutschland heraus ist im Mittelalter, wenn man so will, im 16. Jahrhundert tatsächlich auch eine christliche Geschichte geschrieben worden, die auch seinesgleichen sucht. Aber die große Frage, um die es hier geht, liebe Geschwister, ist, wo steht die Gemeinde heute, 2024? Das ist die spannende Frage. Und da fällt meine Analyse leider nicht so rosig aus, wenn ich das so sagen darf. Aber wir haben ja gesagt, es geht um Hoffnung. Wenn wir uns anschauen, wie es heute aussieht in der Gemeinde Jesu, muss man festhalten, erstmal grundsätzlich, dass immer weniger Menschen diese Gemeinde suchen. Das gilt für die Landeskirchen schon länger, aber es gilt auch für die Freikirchen. Man kann sagen in den Landeskirchen, dass 1-4% der Bevölkerung, die einer Kirche zugeordnet ist, überhaupt noch zum Gottesdienst geht. Und in den liberal werdenden Freikirchen ist das, glaube ich, auch von der Tendenz das Gleiche. Ich kenne selbst viele Mitglieder von Freikirchen, die bei diesem Punkt auch schon aufgegeben haben, nach dem Motto, was müssen wir denn noch alles machen, damit die Leute kommen? Was müssen wir noch anbieten, damit die Leute kommen? Die Kirche und das, für was sie steht, müssen wir so ganz nüchtern sagen, erscheint immer mehr Menschen, auch in 2024, für ihr Leben irrelevant zu sein und überflüssig. Braucht kein Mensch. Das ist das, was gerade so, wenn man über die Kirche spricht, so zurückkommt. Braucht kein Mensch. Woran liegt das? Es war ja mal früher anders. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die Kirche nicht mehr das ist, was sie sein sollte. Die bibelkritische Ausbildung, die es in vielen Hochschulen gibt und auch in Freikirchen, dieses Distanzieren von der Bibel, von dem Original, sich gleich machen mit anderen, macht die Kirche überflüssig. In der Politik, ich bin nicht ein Mensch, der gerne über Politik spricht, vor allem nicht in der Gemeinde, das müsst ihr wissen. Aber da gibt es ein Beispiel, was mir jetzt immer klarer wird, wo ich dann mit Leuten manchmal so spreche, außerhalb der Gemeinde. Wenn ich für Umwelt stehe in Häkchen, ich will das jetzt nicht werten, dann wähle ich die Grünen. Ich brauche keine SPD oder CDU, die jetzt mit Umweltthemen kommt. Wenn ich so will, dann wähle ich das Original. Und wenn man sich dann gleich macht, immer mehr gleich macht, weil man immer mehr Menschen erreichen will, das ist eine Taktik, ne? Ich will ja die Mitte erreichen. Und die Mitte, da ist alles dabei. Also muss ich mich so breit aufstellen, dass ich gar nicht mehr unterscheiden kann, wer für was steht. Und das ist ein großes Problem bei der Wahl. Wen wähle ich denn jetzt? Die erzählen alle das Gleiche. Und dann gibt es welche, die gehen gar nicht mehr wählen. Und so stelle ich mir das mit der Gemeinde vor. Wenn ich mich wegziehe von dem Original, von der biblischen Botschaft und anfange in den Kirchen über Politik zu reden, über Soziales, dann passiert genau das. Wenn ich mir das anhören will, dann gehe ich halt zu einer politischen Veranstaltung, dann brauche ich nicht in die Kirche gehen. Dieser liberale Kurs, der immer mehr Einzug nimmt, wird stillschweigend hingenommen, weil sich keiner mehr traut, hier auch wirklich zu sagen, was macht ihr eigentlich? Wie kann es sein, dass die Bibel bis vor kurzem nicht kritisiert wurde und in den letzten 100 Jahren wird alles auf einmal aufgezogen, was alles falsch sein soll? Das andere ist, dass die Gottesdienstbesucher, ihr ausgenommen, Unterhaltung suchen. Sie wollen sich wohlfühlen. Sie wollen in eine Versammlung gehen, wo sie keinen Stress haben wollen. Die wollen einfach entspannen. Ich habe einen Männerkreis erlebt, da war ein Freund von mir dabei. Da hat einer mal über die wahre Botschaft gepredigt. Karl war dabei, darf ich das so sagen? Wir waren zusammen da. Und dann sagte der Prediger was Richtiges. Er hat über Sünde gesprochen, er hat über Bekehrung gesprochen. Und dann sagt der eine, steht einer auf und sagt, stopp. Ich bin nicht hierher gekommen, um schlechte Laune zu kriegen. Ich möchte keine schlechten Nachrichten, ich möchte hier aufgebaut werden. Ich komme hier, weil ich aufgebaut werden möchte und nicht, weil ich sowas hören möchte. Und leider hat sich der Prediger entschuldigt. Tut mir leid, ich wollte ihn nicht verärgern, so sinngemäß. Aber das passiert heute auch in den Kirchen. Wer spricht denn noch über Sünde, Gericht und Gerechtigkeit? Man hat Angst, die Gottesdienstbesucher zu vergraulen. Der Schwerpunkt der Botschaft verlagert sich immer mehr in Richtung innerweltlichen Engagement, sei es sozial oder politisch. Es fehlt einfach der Mut zur ganzen biblischen Botschaft. Wisst ihr, wozu das führen kann? Und das führt auch bei einigen dazu, dass man in die Richtung Inklusivismus kommt. Inklusivismus kommt, ob ich das was sage. Das heißt, dass es eine Lehre gibt, die behauptet, jeder Mensch würde durch Jesus gerettet werden. Das kriegst du immer dann immer schon mit, wenn du bei einer landeskirchlichen Beerdigung bist und der Pfarrer über die Beerdigung spricht. Und alle, die da sind, und dann kommt so ein Spruch, und wir alle werden uns irgendwann mal in den Himmel wiedersehen. Ich frage mich manchmal, ob die wissen, was sie da tun, wie sie sich vor Gott versündigen, weil sie den Menschen eine Sicherheit wiegen, die nicht so sein wird. Aber das ist damit gemeint, wenn ich immer flacher predige, immer flacher die Sachen erzähle, glaubt irgendwann mal jemand genau das. Und das ist falsch. Der rächende Gott des Alten Testaments wird oft mit dem liebenden Gott des Neuen Testaments in Frage gestellt, gegenübergestellt. Und es wird nicht gesagt, das sind beide die gleichen. Weil es gibt einen Rächenden, einen Bösen, aber auch einen Guten, weil er gerecht ist. Das wird vergessen. Man will sich ja nicht mit dem alten Gott des Alten Testaments irgendwie in Verbindung bringen lassen, weil man dann ja uncool ist und Sachen erklären müsste, die nicht witzig sind. Nämlich, dass Gott bestraft, weil er gerecht ist. Dass Gott tötet, weil er gerecht ist. Wisst ihr, solange es für dich passt und du dich gut fühlst, darfst du in diesen Kirchen machen, was du willst. Es gab mal Hauskreise, das kriegen wir noch hin bei uns, wo es darum ging, dieses Gotteswort zu studieren. Nämlich gemeinsam zu studieren. Warum haben wir das gemacht oder warum tun wir das? Damit wir, wenn wir merken, dass wir ein Defizit haben, darüber nachdenken können, darum beten können und es verändern. Deswegen macht man ein Bibelstudium. Man liest die Bibel nicht, weil es ein Roman ist, sondern weil man erkennen will, wo liegt man falsch. Aber in den meisten Hauskreisen ist das nur noch ein reines soziales Anliegen. Man kann es auch ganz böse ausdrücken, ich gehe in die Kirche, weil es ein möglicher Programmpunkt ist und da eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten ich habe. Morgens in die Kirche, nachmittags zum Grillen, abends zum Fußball. In dieser Reihenfolge. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann lasse ich das mit der Kirche weg, gehe gleich zum Grillen und dann zum Fußball. Das ist so die Einstellung, die wir haben. Es ist auch schick geworden übrigens als Gläubiger, die Versammlung einfach zu schwänzen, wenn ich merke, da wird was Kritisches erzählt. Oder wenn ich sogar in Frage gestellt werde. Es kann ja sein, dass einer zu mir kommt und sagt, Francesco, wie du dich da verhalten hast, war nicht in Ordnung. Das würde mir dann schon reichen, um da nicht wieder hinzugehen. Wisst ihr, die Gläubigen und die Gemeinde kommen, sind oft Menschen, die bedient werden wollen und bespaßt werden wollen. Die sich nicht die Frage stellen, was kann ich heute für dich tun? Sondern die sich die Frage stellen, wer kümmert sich um mich? Nicht umsonst wird auch gesagt, und das sagt der Professor Michael Wolfson, ein deutsch-jüdischer Historiker, wenn der über die großen Kirchen angesprochen wird, sagt er, diese großen Kirchen schaffen sich selbst ab, denn seit Jahrzehnten beschäftigen sie sich eher selten mit dem Thema Gott und Mensch. Die Kirche befasst sich stattdessen mehr mit Sexualtheologie, Zölibat, Genderfragen, Sozialethik und besonders die evangelische Kirche in Deutschland mit Politik. Mehr als alle andere benötige sie aber andere Themen. Und das ist, was ich vorhin meinte. Wenn in der Kirche Politik besprochen wird, dann gehe ich lieber zum Original. Was hat in der Kirche Politik zu suchen? Man kann, wenn man die letzten 80 Jahre betrachtet, auch sagen, was wir erleben, ist das beste Anschauungsunterricht. Das ist keine Theorie, das ist praktisch. Wir können es ja sehen. Und alles geschieht, wenn man die Bindung an die Autorität der Bibel aufgibt. Wenn man sich von der Bibel loseist, weil man sie schämt, weil man sie nicht traut, dazu zu stehen, dann passiert genau das. Liebe Geschwister, unsere Vorfahren haben uns das, was wir hier erleben dürfen, aufgebaut. Sei es in Deutschland, dass wir diesen Wohlstand haben, den haben wir nicht erarbeitet. Der wurde von uns erarbeitet, von unseren Vorgängern. Aber auch das christliche Erbe, was uns überliefert wurde über 2000 Jahren, das haben wir, weil es andere Menschen gab, die ihr Leben zum Teil dafür gegeben haben. Das, was wir erleben, haben andere aufgebaut. Und so ist es aus meiner Sicht auch in den christlichen Gemeinden. Da sind wir leider nicht besser. Wo gibt es denn heute noch die ganz großen Erweckungen? Wir haben jetzt ja vor, im Herbst eine Missionswoche zu machen. Da habe ich echt große Hoffnung, dass sich da was tut. Aber wenn wir ehrlich und selbstkritisch sind, wo sind die großen Erweckungen im Jahre 2024? Diese geistlichen Erweckungen, die hierher geführt werden müssten, brauchen wahre Jünger, die sie verantworten. Gott gebraucht wahre Jünger, damit sie ihren Job machen können. Und wir müssen uns im Klaren sein, liebe Geschwister, dass wir geistlich betrachtet in Richtung eines Trümmerhaufens unterwegs sind. Die Gemeinde ist leider auch heute oft ein Spiegelbild der heutigen Gesellschaft. Und das ist wahrlich nicht gut. Ich möchte den ersten Teil mit einem Zitat abschließen, den ich gelesen habe, den ich ganz interessant fand und der wieder aufbauen soll. Ich will ja nicht, dass er deprimiert nach Hause geht nachher. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das mal vor Augen hält, was hier wirklich los ist. Und dann auch bei uns. Chesterton hat mal gesagt, wir Christen sind unverbesserliche Pessimisten, das war ich jetzt eben, und Optimisten zugleich, das will ich nämlich sein. Unser Versagen wird uns schmerzlich bewusst, gleichzeitig sind wir aber gewiss, und das ist jetzt das Gute, Gott baut seine Kirche, Gott baut seine Gemeinde. Was wir nur brauchen, ist eine Haltung, wie sie Daniel oder Nehemia hat. Und über das Thema, mit welcher Haltung wir doch noch die Kurve kriegen, zumindest hier in Wolfsburg, ich kann ja nur für uns sprechen, mit welcher Haltung wir noch vielleicht doch noch eine Erweckung hinbekommen, mit welcher Haltung wir wirklich Licht und Salz sein können, das soll im zweiten Teil dann und vielleicht im dritten Teil kommen.